Didaxan Kameten Technen Tauten Issa Genetesin Emoisi Kai Biu Koinosastai Kai Shreon Shreidzonti Metadosin Poesastai Kai Genos to ex autu Adelphois Ison Epicrinain Aresi Kai Didaxan Ten Technen Tauten En Shreidzosimantanein
Guten Abend zum Thomasius Club. Ich denke, wir müssen heute nicht mehr erklären, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind ein Erfolgsmodell. Das Publikum gibt uns recht. Und ich begrüße auch besonders unseren heutigen Gast, Frau Charlotte Schubert, die ein Buch geschrieben hat über das, was Sie gerade eben gehört haben, der Hippokratische Eid. Nun denken Sie vielleicht, das ist ja wieder so eins dieser Spezialthemen, mit denen man sich eigentlich nicht so besonders beschäftigen möchte. Sie werden aber feststellen, dass fast alle Fragen, die heutzutage diskutiert werden über Bioethik, auch über Halbgötter in Weiß und über die Gesundheitsreform und alles, was wir täglich hören, in diesem Buch vorkommt. Außerdem hat es auch noch einen Bildteil und es hat auch noch den Vorteil, man kann es kaufen. Das war jetzt die sehr geschickte Überleitung zum Lob unseres Sponsors, der Schweizer Verlagsgruppe und insbesondere Herrn Finke, der dort freundlich lächelnd am Tresen steht. Und Sie haben vielleicht auch schon gesehen, dass es dort hinten also Möglichkeiten gibt, dieses und andere Bücher, insbesondere von Ihnen, zu erwerben.
Wir sollten sagen, dass dieses Buch hier mehrere Teile hat. Es hat einen, sagen wir mal, groben ersten Teil, worin der Hippokratische Eid vorgestellt wird, in mehreren Variationen. Dann gibt es einen etwas allgemeineren Teil über Medizin in der Antike. Und dann gibt es einen dritten Teil sozusagen über Hippokrates als mythische Figur, als erfundene Figur oder als nachträglich stilisierte Figur. Und dann gibt es einen vierten Teil mit Eiden im Plural von Hippokrates bis zur UNESCO oder irgend sowas, bis ganz in die Moderne. Und es gibt ein umfangreiches Literaturverzeichnis und natürlich Fußnoten. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit.
226 Fußnoten.
Ja, aber es hat dann auch wiederum nur 100 Seiten oder so, der Textteil, und ist also auch keine allzu schwere Lektüre.
So, wir haben ja eben den Hippokratischen Eid gehört, und um einzusteigen, würde ich gerne jetzt noch einen anderen Eid zitieren. Das ist etwas kompliziert. Moment. Aus der Sammlung von Eiden. Und zwar den Baseler Eid von 1460. Da muss also der Kandidat Folgendes schwören. Kandidat der heiligen Medizin, rufe an den dreieinigen Gott, den Vater der Gesundheit und der Allheilerin von den hier versammelten hohen Würdenträgern der Universität Basel, und gelobe, du werdest der Stadt Basel, die deinen Studien freigebig und gütig eine Heimstatt gewährt hat, in diesem Ordo, der dir Tor und Tür und Weg zur höchsten Stufe geöffnet hat, wie es einem guten Bürger, anständigen Schüler und pflichtgetreuen Anhänger geziemt, in jedweder Form die größten Verdienste erworben hat, würdig und ihrem Wert entsprechend heimzahlen. Da war ich dann schon sehr erstaunt, weil ich bisher dachte, der Hippokratische Eid hätte etwas mit Medizin zu tun. Das hat er nach Ihren Studien offenbar auch unter anderem. Aber Sie haben hier auch andere Eide gesammelt. Der Gießener Doktoreid, der fängt so an, unseren Fürsten und Herrn, den Gründer und Unterhalter dieser Universität, immer in Ehren zu halten. Also ich würde Sie gerne fragen, was ist denn nun eigentlich der Kern dieses Eides, oder ist der mehr so eine allgemeine Formel, mit der man die Fürsten und Unipräsidenten loben soll?
Also aus der Zeit, aus der Sie jetzt da zitiert haben, ist es sicher richtig so. Da ist das Medizinische, also das, was man heute mit dem Eid verbindet, sehr in den Hintergrund getreten. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass jede Zeit ihren eigenen Eid hat, ihren eigenen Hippokratischen Eid. Der ist heute anders, als er eben in der frühen Neuzeit war. Und der ist dann schon ganz anders, als er im Mittelalter oder im arabischen Mittelalter etwa gewesen ist, und auch anders als in der Antike.
Gibt es denn gar keine Substanz? Also mindestens, dass der Arzt den Patienten heilen soll?
Naja, vielleicht ist die Substanz eine Leerstelle, die man ganz bewusst sozusagen einrichtet.
Ah. Wozu? Ja.
diese mehrfachen Funktionen des Eides, die er annimmt durch die Jahrhunderte. Also die Frage war jetzt eben, ob er nicht funktionalisiert wird in vielfacher Hinsicht und damit eigentlich ein Thema quasi gar nicht hat. Oder ob das Thema sehr rudimentär ist, sich auf wenige Vorschriften allgemeinster Art reduziert. Wenn das so ist, was ist das Interesse daran, die Geschichte dieses Eides ja nicht eigentlich zu schreiben, sondern mehr oder weniger zu dokumentieren? Hat es eigentlich daran gefehlt? Ich kenne mich ja in der Materie nicht aus. Gab es so etwas nicht wie eine Dokumentation dieses Eides?
Also die Art von Übersicht von der Antike bis heute, inklusive eben auch einer ausführlichen Würdigung des Papyrusfragmentes aus der Antike. Das hat es so bisher noch nicht gegeben. Es gibt gar nicht so viele Bücher über den Hippokratischen Eid. Man denkt das, ne, weil es eigentlich so ein bekanntes Thema ist und auch immer wieder natürlich so im Alltag erwähnt wird. Aber so furchtbar viel gibt es da drüber eigentlich nicht. Also jedenfalls Übersichtsdarstellungen, ne? Also so wissenschaftliche Aufsätze natürlich in Hülle und Fülle.
Und wie sind Sie drauf gekommen? Ich meine, im wissenschaftlichen Leben kommt man auf viele Dinge, von denen man plötzlich merkt, dass man darüber eigentlich ein Buch schreiben müsste. Nicht über alle schreibt man dann ein Buch. Also wie war das bei Ihnen?
Ja, das ist eine alte Liebe.
Hippokrates.
Der Hippokratische Eid. Also das erste Mal, dass ich mich da intensiv mit befasst habe, das war in der Vorbereitung meines Habilitationskolloquiums. Das war 1987. Und dann habe ich meinen Vortrag beim Habilitationskolloquium darüber gehalten, habe in dem Jahr dann auch ein Seminar gemacht und seither immer wieder punktuell mehr oder weniger mich damit dann auch auseinandergesetzt und natürlich auch, sagen wir mal, so Phasen gehabt und meine Meinung da auch manchmal ein bisschen geändert. Das hat sich halt dann so ergeben.
Ja, da würde ich gerne weiterfragen. Das ist ja schon erstaunlich, dass Sie schon mindestens 3 Fächer studiert haben und sich dann der Medizin noch zugewandt haben. Und das war ja offenbar 1985 die erste Publikation. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Oder ist das die heimliche Liebe zum Medizinstudium?
Nein, ich habe auch nicht Medizin studiert. Mhm. Ich habe in der Medizingeschichte mich habilitiert. Also das hat sich so ergeben nach meiner Promotion, dass ich die Möglichkeit hatte, am Medizinhistorischen Institut in Bonn anzufangen mit einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da wurde eben jemand gesucht, der aus den Altertumswissenschaften kommt, um den Kurs Medizinische Terminologie zu machen.
Haben Sie sich das medizinische Wissen so angeeignet?
Ja, das musste ich erstmal einen Crashkurs machen bei dem damaligen Professor in der Medizingeschichte. Musste ich also in sämtliche Veranstaltungen mich reinsetzen. Habe ich auch gerne natürlich gemacht. Hat er mir auch gesagt, was man alles so lesen muss. Naja, und so nach einem halben Jahr ging es dann ganz gut.
Also Sie haben das Medizinstudium praktisch in einem halben Jahr geschafft?
Nein, das habe ich, ja, nein. Mein medizinisches Wissen ist auch überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was also ein Mediziner hat. Es beschränkt sich wirklich sehr auf diese medizinhistorisch relevanten Fragestellungen der Sachen, die ich eben mache. Und der Schwerpunkt ist natürlich bei mir auch immer die Antike. Ich meine, die anderen Sachen, die ich so gemacht habe, romantische Medizin und naturphilosophische Medizin und eben auch bis hinten, also so 19. Jahrhundert, das sind sozusagen punktuelle Einstiegsbereiche in die Medizingeschichte gewesen.
Ja. Sie haben ja dann auch noch diesen speziellen Schwerpunkt Frauenmedizin in der Antike. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, ist schwierig zu sagen.
Aber Sie haben doch ein Buch darüber geschrieben.
Ja, das ist eine. Ja, habe ich. Es ist eine Quellensammlung, die wichtigsten Texte zusammenstellt in der Originalsprache und der Übersetzung und auch diese Quellentexte kommentiert, dann auch eine entsprechende Einführung und Erläuterung dazu gibt. Frauenmedizin in der Antike ist ein sehr spezielles Gebiet, weil das natürlich vor dem Hintergrund der sehr anderen Stellung der Frau in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht, aber eben auch in medizinischer Hinsicht, so eigentlich könnte man gar nicht sagen Frauenmedizin. Das ist sehr vom neuzeitlichen Standpunkt aus geprägt, der Begriff. Um einfach nur mal einen Satz zu sagen, der das erläutert, wie kompliziert das Ganze ist. Wenn man sehr verkürzt sagt, gibt es eine Äußerung von Aristoteles, dass eine Frau nichts weiter sei als ein deformierter Mann. Und das ist gerade, wenn man die Anatomie betrachtet und die Dinge, von denen heute jeder als selbstverständlich es voraussetzt, wie Frauen sich von Männern unterscheiden, dann sieht man, welche Welt dazwischen liegt. Mhm.
Ja, man kann vielleicht mal zitieren aus dem antiken Eid, ich werde keiner Frau einen abtreibenden Tampon verabreichen. Da ist ja offenbar irgendwas durcheinander geraten, was von heute aus betrachtet.
Naja, das ist jetzt eine sehr wörtliche Übersetzung. Gemeint ist damit, was damit gemeint ist, ist wieder eine andere Sache. Aber zuerst mal ist damit gemeint, dass man bestimmte Formen der Abtreibung ablehnt. Und die Streitfrage gerade an dem Satz, das ist auch philologisch etwas komplizierter, die Streitfrage an dem Satz ist damit jede Form der Abtreibung abgelehnt, ist damit auch eine zum Beispiel ein oral zu verabreichendes Abtreibungsmittel abgelehnt oder nicht. Deswegen habe ich da so wörtlich übersetzt an der Stelle, weil ich der Ansicht bin, die Abtreibung ist da nicht komplett abgelehnt, sondern nur diese Form der Abtreibung. Wenn man sich andere Übersetzungen des Eides anguckt, dann sieht man, dass der Satz meistens anders übersetzt wird, nämlich so, dass komplett jede Form der Abtreibung abgelehnt wird.
Frau Schubert, wie verliebt man sich in einen solchen Text? Sie haben gesagt, das sei eine heimliche Liebe von Ihnen. Und die andere Frage, wann stehen Sie morgens auf? Weil aus einigen E-Mails zu schließen, sehr früh?
Ja.
Immer?
Ja.
Immer schon?
Nein.
Also, aber Sie können das, früh aufstehen und dann gleich arbeiten.
Naja.
Oder wann machen Sie die Wissenschaft? Wann leben Sie Ihre Liebe aus, zum Beispiel zum hippokratischen? Nachts dann. Also morgens, nachts oder nachts, nachts?
Ich bin ja berühmt oder berüchtigt für einen etwas, wie soll ich sagen, zweischneidigen Spruch, nämlich, dass der Tag 24 Stunden hat und wenn das nicht reicht, dann nimmt man noch die Nacht dazu. Vielleicht beantwortet das die Frage.
Ah ja, also dieses Buch haben Sie nachts geschrieben, zum Beispiel.
Ja. Also ich mache Sachen, die viel Konzentration benötigen und auch Ruhe, die kann ich ja nur nachts machen.
Und jetzt nochmal zurück, ich meinte das ernst, Sie haben das Wort Liebe benutzt in diesem Zusammenhang und das müssen wir doch irgendwie näher erfahren, was daran sozusagen, was Sie da so anzieht.
Dieser Text ist ja nicht lang und er hat so viele Facetten, dass man auch nach, das sind jetzt fast 20 Jahren, dass man nach fast 20 Jahren auch in jedem Satz Teil und zum Teil in jedem, nicht in jedem Wort, aber in ganz vielen Worten immer wieder etwas Neues entdecken kann. Also was da zum Beispiel dann teilweise drinsteht in dem Buch, das sind neue Aspekte, die mir beim wiederholten Lesen aufgefallen sind, die ich eben, wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich damit jetzt befasst habe, sondern es ist immer wieder jetzt in den fast 20 Jahren gewesen, ne? Die jetzt eben sozusagen auch wieder neu dazugekommen sind. Und ich finde, wenn man einen Text so gut kennt und merkt dann auch nach einer so langen Zeit, das ist ja, vielleicht kann man es vergleichen mit einer Ehe, dass dann doch immer wieder was Neues kommt, was neu fasziniert. Das ist in meinen Augen was ganz Fantastisches.
Aber Sie sprechen jetzt von dem ursprünglichen Eid, der irgendwie aus dem ersten Jahrhundert stammt. Hippokrates war da schon seit 500 Jahren tot. Wie original ist der eigentlich?
Na, da gehen die Meinungen ja weit auseinander. Ich bewege mich da an dem einen Ende dieses extremen Spektrums, dass ich eben meine, er ist doch vergleichsweise spät. Es gibt aber auch Kollegen, die sind der Ansicht, dass er aus vielleicht sogar im 5. Jahrhundert stammt, so eine etwas moderatere allgemeine Auffassung ist, vielleicht 4. Jahrhundert vor Christus. Aber ich denke, das ist viel zu früh. Er ist deutlich später.
Und Ihre Beschäftigung mit diesem Eid, die in diesem Buch ja darin sozusagen sich auslebt, indem Sie ja andere Formen, Anverwandlungen späterer Zeiten, Modifikationen, Transformationen dieser Eidesformel in unterschiedlichen Verhältnissen präsentiert, ist das für Sie dann eine Dekadenzgeschichte? Ist das, weil Sie gehen ja eigentlich nicht, sehr weit nach. Also Sie rekonstruieren jetzt Sie rekonstruieren das medizinische Verständnis der Antike auf strammen 40 Seiten oder so etwas. Das ist sehr kurz gefasst für all das, was man da sagen kann. Aber der Leser umgekehrt ist ja dankbar dafür, das mal so in einem Überblick zu haben. Aber dann habe ich nicht ganz verstanden, ob die Formen, die Sie dann dokumentarisch bringen, ob das für Sie Sie auch neue Einsichten gebracht hat oder ob Sie das sozusagen aus philologischem Pflichtbewusstsein getan haben, so nach dem Motto, jetzt bin ich schon mal dabei, das zu dokumentieren, dann mache ich das jetzt auch bis zum Ende. Ist das eine Geschichte oder ist das eine Textsammlung? So.
Es ist eigentlich beides. Ursprünglich hatte ich schon vor, gerade im Hinblick auf die, den Ausblick in Bezug auf die Moderne, mehr dazu zu schreiben. Also das, was am Ende jetzt ganz kurz geworden ist, ich glaube, es ist gerade mal eine Seite nur, das sollte eigentlich ein eigener Teil werden. Also der Bezug zu der derzeitigen Debatte.
Was hat's verhindert?
Vieles. Zeit. Natürlich, ja.
Der Tag hat doch 24 ja. Stunden.
Und ja, ich habe nicht die reichen eben dann immer nicht für alles. Das ist ja das Ärgerliche. Dann hat es auch ein bisschen hin und her mit dem Verlag gegeben. Ich habe, glaube ich, dreimal den Verlag gewechselt mit dem Manuskript.
Das finde ich interessant, weil ich dachte ursprünglich, also Sie werden hinten aufgeführt als jemand, der im Beirat der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft sitzt, also in einem bestimmten Beirat für eine bestimmte Reihe. Wie heißt sie nochmal? Geschichte kompakt, glaube ich. Ja. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, die Frau Schubert sitzt in diesem Beirat und die suchen natürlich permanent Autoren und Texte und irgendwann haben sie gesagt, ich schreibe selber mal was. So war das aber gar nicht.
Nein, also bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft habe ich schon viel publiziert, also auch bevor ich da in den Beirat für diese Studienbuchreihe gegangen bin. Ursprünglich war das so, dass mir das angeboten wurde als Projekt von einem anderen Verlag und dann hat es dann, als ich das Manuskript fertig hatte, ziemlich viel hin und her gegeben, um die Frage Allgemeinverständlichkeit. Dann durfte am Ende, sollte dann überhaupt nichts Griechisches mehr drinstehen und alles nur noch in Umschriften, alles am besten übersetzt und dann meinte der Lektor, der selber gar kein Griechisch kann, da mich noch in bestimmten Dingen korrigieren zu müssen und dann habe ich halt gesagt, das finde ich nicht so gut, habe mir dann einen anderen Verlag gesucht, war aber dann auch nicht so ganz so genial mit dem Verlag und dann, naja, hat sich das eben so ergeben, wie gesagt, weil Wissenschaftliche Buchgesellschaft ist ja bei uns in Altertumswissenschaften eigentlich auch der Verlag und da ich eben da wirklich immer gute Erfahrungen mit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft gemacht habe, sind wir uns da ganz schnell handelseinig geworden.
Wie lange hat der ganze Prozess gedauert?
Oh, das hat lange gedauert. Ja, ja, ich glaube, das hat bestimmt anderthalb Jahre gedauert.
Oh, das geht ja noch. Da gibt es ganz andere Buch- und Druckgeschichten. Ich würde gerne, um auch den Altar hier mal ein wenig zu kommentieren, heute mitteilen, was da steht. Also dieses da, diese Schale, die ist natürlich echt antik, wie Sie sich vorstellen können. Darin ist ein Pharmakon. Das müssten wir jetzt eigentlich auch noch anzünden. Und ich denke, es ist vielleicht auch etwas plastischer, wenn Sie uns mal erklären, wie man so einen antiken Arzt sich vorstellen kann. Ich stelle ihn mir inzwischen vor wie einen leicht anthroposophisch angehauchten Heilpraktiker.
Also ich stelle ihn mir anders vor. Also der Arzt, der mir so vor Augen steht, der steht auf der Agora, auf dem Marktplatz und preist sich an mit einer ganz feurigen Rede, wo er erst mal was darüber sagt, wie erfolgreich er ist, wie viele Menschen er schon geheilt hat, welche absolut verrückten, außergewöhnlichen Operationen er auch schon durchgeführt hat, sagt vielleicht auch was über den Preis, natürlich. Und wenn er dann eben seine Rede beendet hat, dann geht's los. Dann können die Leute zu ihm kommen und dann praktiziert er sein Handwerk. So. Ich kann Ihnen aber auch noch eine andere Variante bieten.
Aha, ja.
Das wäre also der Arzt, der eine Praxis hat, die natürlich öffentlich ist, so wie ein Ladengeschäft, nicht? Da guckt man rein und kann man vorbeigehen und gucken, was er macht. Der Arzt, der hat dann seine Instrumente so alle an der Wand hängen und hat also auch einen Gehilfen und wie gesagt, ist öffentlich, nicht? Kann man reingehen und gucken, kann man sich vielleicht auch hinstellen und mal, wenn einer da liegt und gerade behandelt wird, mal daneben stellen und gucken und vielleicht auch mitdiskutieren und auch, es gehörte eigentlich zum guten Ton eines allgemeingebildeten oder bei allgemeingebildeten Menschen, dass sie schon von Medizin was verstanden in der Antike. Und dann hat man da eben vielleicht mitdiskutiert und geguckt. Ne? Und dann, ja.
Noch eine Sache, was er nicht getan hat, nicht schneiden.
Genau, das ist nämlich ja auch meine Frage. Weil Sie haben jetzt vom Arzt geredet, aber der Arzt war nicht der Chirurg. Also jedenfalls im Eid selber ist eine Formel drin, dass man nicht schneidet, und das wird interpretiert als eine Abgrenzung, die ja auch dann später, also ich kenne es aus der frühen Neuzeit, sehr bekannt ist, dass die Ärzte und die Chirurgen in Konkurrenz zueinander standen. Also die Chirurgen waren die Nichtstudierten, die in Kriegen und Feldlazaretten und so weiter sehr viel tätig waren und verachtet wurden von den Ärzten. Das fängt dann erst an im 17., 18. Jahrhundert, dass einige das verbinden. War das in der Antike auch so, dass also doch der anthroposophische Kräutermensch da stand und die Schere oder was war natürlich die Schere, das Skalpell irgendwie verachtet?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eben die ganz große Merkwürdigkeit einem hippokratischen Eid, diese Ablehnung der Chirurgie. Normalerweise war die Chirurgie also ganz regulärer Bestandteil medizinischer Heilpraktiken und medizinischer oder ärztlicher Tätigkeit. Und das ist dieses Abstandsgebot, so wie ich das da nenne, im Hippokratischen Eid, das ist was ganz, ganz Ungewöhnliches. Das ist auch schwer erklärbar. Da haben sich also auch viele schon die Zähne dran ausgebissen. Da reicht also die Erklärungsbreite einmal von der Verortung des Eides im Zusammenhang der Pythagoreer, also dass es da so eine pythagoreische Sekte gewesen sei, die das so diesen Eid sich so zu eigen gemacht hat aufgrund ihrer Blutscheu und also es waren ja Vegetarier auch, ne, Ablehnung, ja, eben von blutigen Praktiken. Und das andere Extrem, für das ich auch viel übrig habe, ist, dass man diese Ablehnung der Chirurgie in einer Vorstellung sieht, die den Arzt sozusagen in eine gewisse sakralisierte Sphäre rückt. Heiliges Leben, was ja auch da drin steht, und das als eine sehr starke Vorstufe schon prägend auf die Richtung des Christentums hin interpretiert. Und da, das ist ja interessant, wirkmächtig wird er ja überhaupt erst mit dem Aufkommen und Erstarken des Christentums.
Das hat mich natürlich als Foucault-Leser schon auch interessiert, dass es diese christliche Überhöhung und christliche Benutzung auch des Eides gab. Nun blenden Sie, weil das nicht Ihr Thema ist, den Kontext da so weit aus, dass Sie neben der Diätetik, die sozusagen konstitutiv ist für diese Medizin, das, was der Foucault noch mitbehandelt, wenn er das, was Sie eben die allgemeine Bildung nennen, also das moralische Denken oder das vielmehr ethische Denken, was er dann unter Stichworten wie Ökonomik und Erotik zusammenfasst, neben der Diätetik, das blenden Sie ganz aus.
Die Erotik war ja schon in der Liebe.
Naja, also das... Ich meine, das ist eine Verpflichtung zum Thema und zur Stringenz, die ja bei Ihnen sozusagen darauf hinausläuft, aus der Antike den Faden einfach weiterzuspinnen in die Gegenwart. Aber ich frage nochmal danach, also wirklich, weil das für mich ein historiografisches auch Dilemma bezeichnet. Es wird ja quasi mit diesem Buch suggeriert, es gäbe da ein Thema. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man, dass es sich um völlig verschiedene Formen handelt. Und bis dahin, dass man vermutet, das müsste man eigentlich jeweils sozusagen synchron erklären aus den Kontexten der Zeit und fast weniger diachron aus, dass es dann schon Eidesformeln vorher gab. Und es ist natürlich für einen Althistoriker, glaube ich, immer wahnsinnig schwierig, etwas zu separieren im modernen disziplinären Denken, von dem man ja so deutlich sieht, dass es in den alten Texten irgendwie zusammenhängt. Also welche Schwierigkeiten von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, können Sie teilen?
Erstmal eine andere Frage. Habe ich wirklich suggeriert in dem Buch, dass es da diese kontinuierliche Linie gibt?
Nein, also ja. Das Buch selber suggeriert es. Also wir packen Sie ja bei diesem Buch und das Buch stellt uns schon so etwas wie ein chronologisches Stationendrama vor. Es ist merkwürdig skandiert, insofern ja tatsächlich Sie jetzt keine Kontinuitätserzählung bieten. Mhm. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, sich darauf zurückziehen würden und sagen, gut, ich mache hier eine Materialiensammlung für den Unterricht und da gehört eben dazu entweder die Originalform plus ihre Dekadenzerscheinungen oder es gehört eben so ein Dokument in jedes Jahrhundert, dann, das wäre ein bisschen langweilig, oder? Ich meine, suggeriert die Reihenfolge gar nichts oder warum gehen Sie in die Gegenwart zum Beispiel und nicht in die antike Breite?
Ich habe ja ganz am Anfang diesen Ausdruck von der Leerstelle hier auch benutzt. Ich glaube, das ist das Problem an dem historischen, nicht an dem historischen, an dem Hippokratischen Eid, dass es da nichts gibt, was man in dieser langen Linie durchziehen könnte. Wenn überhaupt es irgendetwas gibt, dann steht es im Kontext des Christentums. Aber selbst das würde ich nur mit ganz, ganz großen Vorbehalten sagen.
Ja, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, wie erforscht man eigentlich einen Eid? Also die erforschen ja den Eid als Text. Nur ist der Eid ja erst dann einer, wenn, wir wissen es alle, wenn wir schon mal vereidigt worden sind, wenn man ihn schwört. Also können Sie irgendetwas sagen über die praktische Wirksamkeit dieser ganzen Sache oder über die Performance, wo wir nun schon mal dabei sind?
Für die Antike ist das ganz schwer. Das sehen Sie ja auch daran, dass sich da so sehr kleinteilig alle möglichen Halb- und Viertel- und sonst was wenig Erwähnungen zusammentrage. Für das Mittelalter kann man das, glaube ich, ganz gut zeigen. Das ganz einfaches Beispiel, diese eine Abbildung in dem Buch, wo der Eid in der christlichen Variante dargestellt ist wie so ein Kreuz.
Wir haben es abgebildet, wir können es mal hochhalten, damit das Publikum auf den billigen Plätzen das auch sieht.
Es ist aber relativ dunkel, aber man kann es später auch nochmal sehen.
Also es ist in Kreuzesform geschrieben. Ist, glaube ich, verkehrt herum, aber gut.
Das ist jetzt auch egal.
Das Gute an der Kreuzesform ist, dass man es eigentlich in die Richtung... wir geben gleich über, ja. Du warst... Wollen wir gleich übergehen?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also wir haben hier ein Mikrofon und wenn es da hinten links gibt es einen Arm, genau, den nehmen wir jetzt dran.
Wir müssen jetzt noch beide zusammen. Ich stehe mal auf, hallo. Ich habe mich auch schon eine Weile mit dem Thema beschäftigt, weil ich in 2 Wochen Examensprüfung zu antiken Medizintheorien machen werde.
Beste Vorbereitung.
Ja, danke. Und meine Frage ist dahingehend, also Sie haben jetzt schon wiederholt gesprochen, dass die Gemeinsamkeit eigentlich also zwischen den verschiedenen Eiden, die Sie da auch aufgeführt haben in Ihrem Buch, eine Leerstelle ist. Und meine Frage ist dahingehend, dass ich der Ansicht bin, dass die Existenz der Eide daraufhin zurückführbar ist, dass offensichtlich eine Notwendigkeit vorhanden ist, dass Ärzte etwas schwören müssen in Bezug auf ihre Patienten, dass der Arztberuf offensichtlich nicht wie jeder andere Beruf ist, sondern dass er einer besonderen Verantwortung unterliegt und dahingehend mehr einer Berufung entspricht und dass sozusagen in dem Vorhandensein der Eide, unabhängig davon, dass die natürlich sehr verschieden sind oder beziehungsweise ob man jetzt sagt, die haben sich gewandelt oder ob sie jetzt vom Hippokratischen Eid ausgegangen sind, aber die Existenz der Eide sozusagen das beweist, dass der ärztliche Beruf mehr eine Berufung ist und auch danach verlangt, dass er sozusagen diese Verantwortung, die er auch übernimmt, deutlich macht und offen darlegt.
Also das sehe ich überhaupt nicht so. Jetzt für die Antike kann man ganz bestimmt nicht davon sprechen, dass im Arztberuf jetzt eine Berufung oder irgend sowas gesehen worden wäre. Ganz im Gegenteil, man sieht immer wieder, dass in der Antike Ärzte sehr damit zu kämpfen hatten, dass es da so das Bild vom unbestraften Mörder gibt, was den Arzt angeht. Ja, das ist keine ganz unbekannte Figur in der antiken Literatur, weil man es ja nicht nachweisen kann oder eben die meisten heutigen Nachweismittel eben nicht hatte, insbesondere wenn es um Giftmord geht. Und das andere, was meines Erachtens auch dagegen spricht, ist, dass fast alle dieser Eide, jedenfalls mit Ausnahme der, die jetzt aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen, also angefangen mit 49, ne, Genf und so weiter. Also mit Ausnahme dieser Eide sind es ja praktisch Berufseide. Also Eide, die etwas mit der Zulassung zur Berufstätigkeit zu tun haben. Die findet man ja für andere Professionen auch. Also das hat nichts mit Berufung zu tun. Man muss die Frage umgekehrt stellen. warum haben wir heute so ein Bild, dass wir immer meinen, der Arztberuf hat etwas mit Berufung zu tun? Und warum überhöhen wir diesen Beruf durch zum Beispiel solche Bilder wie die des Hippokratischen Eides als des Eides, dem jeder automatisch irgendwie verpflichtet ist, mit eben besonderer Bedeutung?
Also dann sagen Sie, es gibt eigentlich eher, oder ich greife das auch auf, was Sie da gemeint haben, es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis, die Ärzte auf irgendetwas zu verpflichten. Ob die das dann real tun, ist eine ganz andere Frage.
Mhm. Es gibt hier noch eine andere Frage.
Ja, da würde ich gleich nochmal nachfragen. Also das Bild, was Sie vom antiken Arzt geschildert haben, da wie er auf dem Markt steht und sich anpreist, das ist ja sozusagen sehr marktorientiertes Verhalten, kann man so als Vorgriff auf die Gesundheitsreform von heute denken, deuten. Da frage ich mich, das knüpft daran an, was die Kommilitonin gesagt hat, was ist denn der historische Kontext, in dem jetzt plötzlich sozusagen ein solcher Eid aufkommt? Was ist eigentlich die Funktion, dass da ein Beruf oder eine Berufsausübung dann plötzlich sozusagen symbolisch überhöht werden muss? Warum entsteht der? In welchem Umfeld, in welchem Kontext entsteht der eigentlich?
Also wenn meine These stimmt, dass es eben in ganz engem Zusammenhang mit dem Christentum steht, also die Wirkmächtigkeit, nicht die Entstehung, die ist schon sicher etwas früher, aber die Wirkmächtigkeit, dass der Eid zitiert wird, dass er verwendet wird und dass er überhaupt irgendeine Art von wirklich breiter Bedeutung bekommt, dann hat es ganz zentral etwas mit der christlichen Vorstellung vom Wert des Lebens zu tun. Und dann erklärt sich eben auch, warum dieses Abtreibungsverbot und auch das Schneideverbot so überhöht werden. Also in einem, sagen wir mal, alltäglichen antiken Kontext von Beruf oder Profession, wozu eben die Ärzte auch gehört haben, kann man sich das nicht vorstellen.
Ich würde gerne noch was erwidern. Und zwar habe ich halt in der anderen Literatur, die ich auch gelesen habe, vielfach gefunden, dass sich Ärzte und insbesondere Hippokrates als Ausgangspunkt, aber auch in der weiteren Entwicklung dann von Scharlatanen, allen möglichen Leuten sozusagen abgrenzen wollten, weil es ja keine Ausbildung als Arzt in dem Sinne gab und auch keine Schule, Prüfung oder irgendwas, sondern man hat sich halt als Williger sozusagen einem Arzt angeschlossen und hat von dem gelernt und ist dann sozusagen durch die Lehre gegangen bei dem. Und soweit wie ich das aus der Literatur entnommen habe, war die Aufgabe des Hippokratischen Eides oder eine der Aufgaben, sich auch abzugrenzen von den Scharlatanen, von anderen mysteriösen, auch unter anderem Chirurgen. Also die Aufgabe bestand darin, klarzumachen, ich benutze ordentliche Methoden, ich werde dich ordentlich behandeln, ich werde dich nicht beklauen, ich werde nicht deine Frau begatten oder wie auch immer. Ich werde
sehr medizinische Terminologie.
Also es ging halt sozusagen darum, zu versichern, dass man was Höherwertiges, was Besserwertiges ist als die Scharlatane, dass man sozusagen einen moralischen Anspruch hat.
Ja, also die Abgrenzung von Scharlatanen beziehungsweise eben von anderen Praktiken, das ist relativ alt in der antiken Medizin. Das hat aber nichts jetzt mit Überhöhung oder Berufung oder irgendwelchen Werten zu tun, sondern das hat nur etwas damit zu tun, dass die Medizin als Profession oder auch als Wissenschaft oder als Technik, als Kunst sich sehr spät entwickelt hat und dass sie sich dann natürlich eben erstmal ein Standing verschaffen musste und das geht eben nur, indem man sich von anderen Gruppen abgrenzt. Also man hat sich dann nicht nur von Scharlatanerien abgegrenzt, man hat sich auch von anderen Schulen abgegrenzt, man hat sich eben dann auch von Priestern abgegrenzt und von sonst was allem. Aber das würde ich immer trennen jetzt von dieser ethischen Frage.
Ja, ich habe eine kurze Frage zum Inhalt des Eids. Sie haben gesagt, es gibt eigentlich keinen Rahmen, der sich durch die Jahrhunderte zieht oder einen inhaltlichen Punkt, der überall auftaucht. Aber der Eid wurde ja trotzdem immer Hippokrates Eid genannt. Oder das ist einer der bekanntesten. Und ich wollte fragen, wie es dazu kommt. Warum hat sich gerade dieser Name durchgesetzt und was macht den aus? Also gibt es tatsächlich nichts, was gemeinsam ist im Laufe der Jahrhunderte, oder gibt es doch irgendwas, was überall wieder auftaucht?
Ja, es gibt schon Bestandteile dieses Textes, die immer wieder auftauchen. Aber was Sie ja eben vorgelesen haben, ganz am Anfang, ne, das war ja vom Inhalt her was komplett anderes als der Hippokratische Eid. Und davon gibt es also ganz, ganz viele Beispiele, ne, dass man also sich verpflichtet, seiner Fakultät, seinen Professoren immer schön gehorsam zu sein und so weiter. Das musste ja auch mitgeschworen werden, was ja in dem Eid überhaupt nicht drinsteht. Also da gibt es eine ganz, ganz große Breite an Inhalt in diesen Texten.
Ich habe eine ganz einfache Frage. In welchen Ländern wird er denn bis heute geschworen?
Oh, in ganz, ganz vielen. Ich habe mal gelesen, Hunderte von Ländern sind, in denen etwas dieser Art, ein Eid, geschworen wird, mit unterschiedlichen Inhalten natürlich, aber immer irgendwo mit diesem Bezug auf Hippokrates. Und in den USA ist das ganz extrem. Da wird also wirklich ein wirklich jeder Institution, die mit medizinischer Ausbildung zu tun hat, ein Eid dieser Art, die aber all wieder ein bisschen unterschiedlich sind, geschworen. Also das sind hunderte Varianten, die es da in den USA gibt.
Ja, muss man da nicht berücksichtigen, dass die Amerikaner überhaupt gern schwören, täglich nämlich? Ja. Also Plea of Allegiance. Nee, Moment, so rum. Ich werde keine Amerikanerin. Ich wollte Ihnen übrigens noch danken für ein Wort, nämlich die Rhizotomisten. Alle, die schon mal was mit Postmoderne zu tun gehabt haben, wissen, dass das Rhizom eine Lieblingsidee ist. Die Rhizotomisten sind aber jetzt keine Postmodernen in der Antike, sondern da haben sie hingeschrieben oder übersetzt Wurzelschneider. Sind das so Zahnärzte der unangenehmeren Art?
Nein, das sind Leute, die Wurzeln, pflanzliche Wurzeln schneiden.
Da sind wir ja wieder bei unseren Öko-Menschen. Ja, ja, genau.
Also mit Zahnärzten hat das gar nichts
zu
tun. Ach so.
Gut, dann habe ich eben vor der Tür jemand das falsch erklärt, also es wieder zurückgezogen. Und dann wollte ich Sie nach einer Kuriosität, vielleicht auch Fälschung oder Scharlatanerie fragen. Also es gibt offenbar einen Eid, der soll das Gebet des Rabbiners, Philosophen und Arztes Moses ben Maimonides genannt sein und ist eine Fälschung aus dem 18. Jahrhundert. Also wie kommt man im 18. Jahrhundert dazu, einen jüdischen Arzt im Mittelalter zu erfinden, der dann auch noch diesen Eid schwört? Oder formuliert?
Ja, ein hohes Alter. Gibt immer Legitimität.
Ach, das war's schon?
Ja.
Und das Jüdische dabei?
War damals kein Problem.
Ich kann da hinzusetzen, dass ich einer Quelle immer versuche nachzugehen. Friedrich Gensken hat 1724, glaube ich, in einem Buch den sogenannten aristotelischen Eid referiert, der an der Universität Leipzig geschworen werden musste im 16. Jahrhundert, dass man nämlich nur Aristoteles unterrichtet in der philosophischen Fakultät und niemanden sonst. Solche Eide, Sie haben es ja eben schon indirekt gesagt, entstehen eigentlich immer oder werden dann überliefert, wenn es Druck gibt. Eigentlich sind das Zeugnis einer bestimmten Defensivkultur. Es gibt, soweit ich weiß, ich habe jetzt nicht in die Tiefe geforscht, aber die Literatur gibt es nicht her. Zum Beispiel in Paulsens Geschichte des gelehrten Unterrichts gibt es keine Spur davon, dass es im 16. Jahrhundert aristotelische Eide gab, obwohl es natürlich eine Verpflichtung gab zum Aristotelismus, nur sie wurde gerade nicht ausgesprochen. Es ist ja für einen sozusagen von Foucault herkommenden, ich mache das jetzt nochmal, ja, Menschen auch eine gewisse Peinlichkeit, solche Eide. Ja? Das ist ja so direkt, das ist ja so plump. Ich meine, das hat überhaupt nichts von der Raffinesse einer Disziplinierung, die durch Seele und Körper hindurchgeht und die man kompliziert post sozusagen Faktum und post festum irgendwie beschreiben kann, die eine Analysearbeit herausfordert. Ja? Also was Foucault versucht oder was andere auch mit ihm versuchen aus der bürgerlichen Gesellschaft, eigentlich die inneren, die eingebauten Zwänge herauszuarbeiten, dann kommt dann so ein Historiker und zeigt einem so ein Eid und schon hat man irgendwie sozusagen die Zwangsmechanismen enthüllt. Das ist irgendwie peinlich unelegant auch. Ja? Insofern würde ich auch jedem Buch misstrauen, oder ich würde sagen, ich würde dieses Buch zur Kenntnis nehmen. Ich meine, ich würde es eben auch sehr interessant finden, weil ich nun endlich, wenn ich mal nachgucken will, den Wortlaut auch habe und auch in einer verständlichen Übersetzung. Aber ich würde mir trotzdem doch immer wieder viele Fragen stellen über das, was der ärztliche Beruf eigentlich war, wie die Praxis aussah, welche Zwänge da herrschten. Und zum Beispiel solche Geschichten, ich habe das jetzt gerade gelesen von Neal Stephenson, Quicksilver, dieses Riesenwerk, 900 Seiten, und da, ich glaube, es ist Charles II., der dann irgendwie stirbt, und der liegt im Sterben und die Ärzte sind bei ihm, und vor der Tür gehen zwei Mitglieder der Royal Society auf und ab, also wirklich moderne Wissenschaftler, und dann kommt irgendein Bote und sagt, ja, was ist denn mit dem König und so weiter, und die Typen von der Royal Society, der Sekretär und der Präsident, die sagen, keine Sorge, die Ärzte sind bei ihm, die werden es in wenigen Stunden geschafft haben, dass er stirbt. Ja? Weil die Ärzte eben mit dieser Humoralmedizin aus dem Mittelalter, da war dann einer für die Galle zuständig und einer fürs Urin und einer fürs Blut und der andere für die anderen Säfte, und die trainierten dann diesen König, ja, und versuchten immer das Gleichgewicht herzustellen auf immer kleinerem Niveau, und am Schluss hatte er keinen Saft mehr von irgendeiner Sorte im Körper, und dann war es natürlich aus, ja, also egal, was er vorher hatte, daran wäre jeder gestorben, ja, an dieser Behandlung. Und das ist so ein drastisches Beispiel, vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber es ist ein Beispiel für das, was ich in der Geschichte suche, nämlich dramatische Verhältnisse, Lebensverhältnisse, die auf den Tod auch ausgehen und die von vielen Zwängen und merkwürdigen Zwangsvorstellungen auch beherrscht sind. Und das finde ich dann nicht in so einem Buch, wo dann einfach irgendwie gesagt wird, irgendwann stellen sich Ärzte hin und erklären so ein Eid. Da schrumpft plötzlich die Geschichte auf so einen Moment zusammen, der dann nur Text ist. Können Sie das verstehen?
Nein, kann ich eigentlich nicht verstehen. Ich sehe das etwas anders. Also erstmal finde ich schon interessant, aber würde ich als Historikerin für eher irrelevant halten, wenn man so nach dramatischen Momenten sucht oder nach solchen Ereignissen anekdotenhafter Art. Die gibt es natürlich in der Antike zuhauf. Also die gesamte biografische Literatur der Antike ist ja voll von sowas. Und insofern ist das eigentlich bei uns eher die umgekehrte Bewegung, dass man Abstand nimmt von diesen dramatischen Momenten, von denen man ja mehr als genug hat, und auf die Strukturen schaut, die dahinter stehen und wie Texte untereinander eben solche Strukturen bilden, darstellen oder auch prägen. Das ist aber nimmt immer Abstand eben von den Personen.
Schon, aber ich meine, Sie nehmen ein bestimmtes Textmaterial auf, das den Eid repräsentiert, und ein anderes Textmaterial, was diese Anekdoten über das Leben gibt, die nehmen Sie weg. Und ich würde dann sagen, dann schneiden Sie doch sozusagen den Blick für sich selber ab in so etwas wie eine Wirklichkeit, wie schwer das auch immer aus diesen Anekdoten herauszulesen ist, weil die nun wiederum literarischen Modellen häufig folgten und gar nicht unbedingt Wirklichkeit abbildeten. Aber trotzdem, Sie sind doch näher dran an dem, was der Eid war. Ich meine, die Operation, die Sie durchführen, wenn Sie sagen, da gibt es eine Abgrenzung zum Schneiden, oder wenn Sie das Abtreibungsverbot sehr klug und sehr verständlich so erklären, dass da eine bestimmte Art von Abtreibung verboten wird und nicht Abtreibung generell. Also diese sozusagen Subtilität Ihrer Lektüre dieses Textes, die hört dann sofort auf, wenn es irgendwie über den Text hinausgeht. Diesen Text.
Okay, das ist richtig, aber das war auch eigentlich meine Absicht in diesem Buch, wirklich nur über diesen Text zu schreiben. Ne? Man kann schon auch darüber hinausgehen, aber nicht, finde ich, in diesen anekdotischen Bereich. Da gibt's ja zu Hippokrates auch genug, was er alles da an netten Sachen erlebt hat, wem er Briefe geschrieben hat und so weiter. Ich halte das also jedenfalls, was die antiken Quellen angeht, eigentlich für einen nicht sinnvollen Ansatz, weil das in ganz, ganz starkem Maß wirklich immer nur Topoi sind. Die finden Sie, egal ob es Hippokrates ist oder sonst wer, finden Sie immer wieder dieselben Geschichten. Wortwörtlich sozusagen in vielleicht unterschiedlichen Kontexten. Da kann man natürlich vom Kontext her gucken, ist es anders eingebaut, hat es da eine andere Funktion und so weiter. Aber sie kommen nicht auf irgendeine Form von, wie soll ich sagen, größerem Zusammenhang, wenn Sie mit diesen Anekdoten oder diesen persönlichen Dramen erarbeiten.
Also es ist eine gewisse eine Ausschließlichkeit wohnt ja jeder Liebe inne. Und, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Hier vorne?
Ich hätte eine Frage. Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Altsachen, ist aber sehr interessant. Und zwar, also so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, ging es gerade sehr viel um Eide im europäischen Kontext. Also Sie haben ja auch die ganzen Eide, die Sie zitiert haben, ist jetzt für mich alles, was man vielleicht heute so als, kann ich jetzt ganz blöd, westliche Welteide bezeichnen würde, diese westliche Form der Medizin. Sind Sie in Ihren Forschungen auch auf andere Eide gestoßen, gerade weil Sie auch erwähnt haben, in mehreren hundert oder über 100 Ländern wird dieser Eid heute in verschiedenen Formen benutzt, aber gibt es auch noch ganz andere Formen von diesen Eiden, die jetzt nichts mit diesem Kontext zu tun haben?
Also das, was ich da nannte, das bezog sich natürlich auf den Import beziehungsweise die Implementierung unserer natürlich westeuropäisch geprägten Art von professioneller Medizin. In anderen Kontexten ist mir das gar nicht bekannt, dass es solche, also vergleichbare Eide geben würde. Also aus der chinesischen Medizin oder der indischen Medizin, also da weiß ich auch nur ganz, ganz wenig von, ist mir das nicht bekannt. Also nicht neuzeitlich, ne? Ältere Epochen. Also man muss aber da auch wirklich gut differenzieren. Also diese Eide, die dann einsetzen, so mit dem 15., 16. Jahrhundert, das sind Eide, die stehen ganz klar im Zusammenhang der Professionalisierung und der Ausbildung und also Berufszusammenhängen. Und das hat eben etwas, also ganz spezifisch damit zu tun, wie sich in der westeuropäischen Geschichte eben bestimmte Strukturen von Berufen entwickelt haben. Das ist nicht übertragbar, also es ist schon übertragbar, aber kommt eben daher und hat auch, glaube ich, soweit ich weiß, keine Elemente aus anderen Kulturen mit aufgenommen.
Wir gehen so in die Schlussrunde. Ja, gut. Also, was ich auch sehr bemerkenswert fand, wir haben jetzt über Ärzte als Scharlatane geredet. Die Spanne in Ihrem Buch ist sehr breit. Also es gibt auch den Arzt als Übermensch und das Allerbeste ist, Christus ist der beste Arzt. Hätte fast von Bach vertont werden können in einer Kantate. Das wollte ich nur mal bemerken.
Und um jetzt einen Gegenpol zu machen, jetzt ist meine Frau noch, es sieht so noch besser aus, ne?
Also diese Menschen, die immer diese Fotos machen, das sieht jetzt hier wirklich noch besser aus als vorher. Das ist der künstlerisches Ingenium. So, was Sie gehört haben am Anfang, ist auf einer Platte verewigt. Und Sie sehen hier vorne das Bayerkreuz. Also selbst der Hippokratische Eid ist nicht frei von Werbeträgern. Das sollte uns doch vielleicht zu denken geben. Dankeschön.
Ich will noch darauf hinweisen, dass wir jetzt in dem schon geplanten Programm am 13. Dezember Christoph Niri hier haben mit der Philosophie des Handy und überhaupt der mobilen Kommunikation, ein ungarischer Philosoph, dass wir aber schon dabei sind, das Programm ins nächste Jahr hinein zu planen. Und zum Beispiel im Januar gibt es dann Elmar Schenkel über Exzentrik in der Wissenschaft. Wir werden aber auch eine Dame haben mit dem Buch Wozu Oper was haben wir noch? Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen in der Tüte, also das werden wir dann veröffentlichen. Frau Schubert, haben Sie ein neues Buch in der Mache? Oder was wäre Ihr nächstes Wunschbuch?
Es kommt jetzt eins. Das ist bei Tusculum eine zweisprachige Ausgabe Werke des Hippokrates.
Ah.
Das überrascht uns jetzt extrem.
Es gibt also von Hippokrates, das ist ja interessant, es gibt nicht nur diesen Eid, es gibt noch Texte von ihm.
Der Eid ist ja nicht von Hippokrates, das ist doch der Witz an der Sache.
Und gibt es von Hippokrates?
Es gibt ein Corpus Hippocraticum, das ist ein...
Ist das von Hippokrates?
Nein, da ist nichts von Hippokrates natürlich. Also ein bisschen dekonstruieren kann ich auch. Und das ist eine Schriftensammlung. Die ältesten Schriften sind aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und die jüngsten, die sind dann aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und das läuft alles unter dem Namen des Hippokrates, spiegelt die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der antiken Medizin.
Haben Sie übersetzt oder kommentiert?
Ja.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf und vielleicht ist es ja ein Grund, dem Hippokrates nochmal nachzugehen. Für heute vielen Dank.